Was ist einmal 6 Gang?
Ich
gehe noch für ein paar Daten, zwei Vorzeit zwischen Fischsuppe, Fisch, ein Fleisch, ein Langostino, einmal Ravioli.
So hört sich das also an, wenn Bestellungen in der Küche ankommen. Mit dem Ui, Ui quittieren die Köche, dass sie die Order auch gehört haben und machen sich ans Anrichten. Willkommen beim Trend Podcast, bei dem es diesmal, Sie ahnen es schon, ums Essen geht. Wir verlassen die Küche und setzen uns mit Konstantin Filippo und seiner Frau Manuela in ein ruhiges Eck, damit uns der Baustellenlärm nicht die Suppe versalzt. Machen Sie es sich bequem, vielleicht einen guten Wein auf und hören Sie dem bekannten Stern- und Haubenkoch zu, was er in den letzten Monaten so erlebt hat.
Der Trend Podcast. Das österreichische Wirtschaftsmagazin bringt Hintergründe zu Wirtschaft, Finanzen und Geldanlage.
Was ist da passiert am legendären Freitag, den 13. März? Was macht ein Koch, wenn er sein Lokal von einem Tag auf den anderen zusperren muss?
Ich meine, es war natürlich eine total schöne Zeit, weil wir sind ja Eltern geworden und wir haben wahrscheinlich die Zeit, die wir für die Kleine gehabt haben, hätten wir wahrscheinlich, oder ich mir wahrscheinlich nicht genommen, weil wir sind ja selbstständig. Gleichzeitig muss ich schon sagen, dass es gibt manche Menschen, die das total genossen haben und zu Hause und so. Ich bin immer dann happy, wenn ich auch was tun kann. Also mir ist auch ziemlich egal, ob einmal ein Geschäft weniger gut geht oder wenn es besser geht, ist immer gut, aber wenn es weniger gut geht, dann hast du noch immer deinen Verstand und deine zwei Hände, wo du das Schiff oder das Restaurant wieder nach oben bringen kannst. Nur nichts tun zu können und irgendwie machtlos zu sein, finde ich eher schwierig und war für mich eigentlich emotional. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin nach den zwei Monaten oder was ungefähr waren rausgekommen und ich habe geglaubt, ich habe mehr gearbeitet als vorher. Also der Stress dieser Zeit war für mich enorm.
Ein Vortrag zwischen zwei Fleisch, ein Fisch.
Also für uns war es so, dass erstens einmal der Kraftakt, ein großer Kraftakt da war, weil wir einfach, weil ja der Lockdown war auch in zwei Schritten, zuerst hat es geheißen, du bist zu einer gewissen Zeit davon auf dem Haben und dann wieder doch nicht. Und das Schwierige ist, du musstest dir halt immer wieder hinstellen vor den Mitarbeitern, die langjährigen Mitarbeiter und immer diese Halbinformationen weiterzugeben. Also es ist auch jetzt so oder bis jetzt so, die emotionale Schwierigkeit auch in diesen Monaten war so schwierig, weil du in einer Pressekonferenz immer was anderes gehört hast, wie was die Wahrheit war. Und das Problem in der Geschichte ist, dass die Mitarbeiter gegenüber dem Arbeitgeber misstrauisch geworden sind. Und okay, wir haben dann eine WhatsApp-Gruppe gemacht und haben halt immer die Neuigkeiten, die wir bekommen, immer reingestellt. Das war anstrengend, weil du vor einmal durch diese Unwahrheiten, die erzählt worden sind, so wie die Gastronomie wird eh unterstützt und, der Mitarbeiter das Gefühl gehabt hat, naja, mein Chef ist aber schon ein bisschen gemein, weil der hilft mir nicht und der sagt, das geht irgendwie nicht. Und das klarzustellen war emotional sehr anstrengend. Wir für uns als Gastronomen haben immer unser Restaurant oder unsere Betriebe so aufrecht gehalten, dass wir auch einmal eine Krise überleben können.
Jetzt war es nicht so, dass Gästen das Schicksal der Gastronomie egal gewesen wäre. Es gab zu Beginn des Lockdown Initiativen wie Vorfreude kaufen. Was hat das eigentlich gebracht?
Es hat schon was gebracht, also emotional wie finanziell. Wir waren eigentlich überwältigt, wie viel da passiert ist. Es waren viele Freunde, Stammgäste, aber auch total Fremde, die da bei uns angefragt haben.
Auch der Bundesregierung ist die Gastronomie nicht egal. Seit 1. Juli gilt ein reduzierter Mehrwertsteuersatz. Eine treffsichere Unterstützung, wie die Filippus finden. In Wien wurden sogar Gastrogutscheine an die Bürger verteilt und die tatsächlich auch beim Filippo eingelöst.
Wir waren uns am Anfang nicht sicher, sollen wir da mitmachen mit unseren Betrieben auf dem Niveau, auf dem wir arbeiten. Ist das fair den anderen gegenüber, können wir da überhaupt dazu, was es uns gezeigt hat, also nicht nur im Bistro, im Oktoberfest, sondern speziell auch im Feindeining-Restaurant, nutzen das Menschen, um erstmals zu uns zu kommen. Obwohl jetzt im Verhältnis der Gutschein zu einem Abendmenü, das Verhältnis ist da ein kleines, aber das wird gut genutzt, muss man schon sagen. Also finde ich eine tolle Aktion. Natürlich sagen Leute, ja, das ist ein bisschen ein Ballzucker schon und so weiter, das kann man sehen, wie man will. Aber wenn es die Menschen rausbringt wieder und dazu bringt, etwas Neues auszuprobieren und sich etwas Gutes zu tun, dann tausend Dank der Stadt Wien.
Den Filippo entdecken manche nun erstmals. Auf einen Stammkundenkreis ist ebenfalls Verlass. Doch ein paar Ecken weiter sieht die Welt in der Wiener Innenstadt ganz anders aus. Vor allem durch die fehlenden Touristen. Filippo weiß, dass viele seiner Kollegen leiden.
Ich glaube, ich muss es zuerst beantworten, mit dem es uns geht in der Geschichte, und dann kann ich auf andere schließen. Also bei uns ist es so, dass wir von Anfang an Stammgäste gehabt haben, die hilfreich waren, die gekommen sind und diese Geschichte wieder in Anspruch genommen haben. Beim Bistro hat man schon eher gesehen, in unserem zweiten Lokal, es war ein bisschen verhalten am Anfang. Ja. Ich glaube auch, dass besonders Lokale, die einen extrem hohen Office-Anteil haben, besonders diese Mittagslokale, wo du dann hingehst und um 12, 13, 14 Euro, was ja viel Geld ist, wenn du jeden Tag essen gehen musst oder willst, die haben ein bisschen ein Problem, weil halt alle halt einfach wieder in den Offices sind. Also die haben sicher auch noch immer jetzt, was ich so höre, 50-60% Einbußen. Wenn du dann noch zusätzlich vielleicht noch Veranstaltungen gemacht hast oder Caterings gemacht hast, ist ja eigentlich zero, geht gar nichts. Also die haben schon ein Riesenproblem. Und ich sage, ich komme nochmal zurück auf dieses Takeaway, weil immer wieder die Leute gesagt haben, du machst doch Takeaway, mach irgendwas. Ja, es ist am Ende des Tages für diese Kosten, die wir alle haben, ist es ein Beschäftigungstherapie gewesen. Nicht mehr einen unter Tropfen vom heißen Stein und sagen, okay, wir sind da, das war super. Aber seine Grundkosten zu bezahlen, wenn es nicht vielleicht die Immobilie dir gehört und du Mieten hast oder Kredite laufen hast und dann vielleicht auch noch Mitarbeiter, die du bezahlen musst, das geht sich einfach nicht aus. Ich glaube, man wird erst jetzt in den nächsten Monaten sehen, was es wirklich bedeutet für uns und was es auch am Arbeitsmarkt bedeutet. Weil man sieht jetzt, viele Hotels haben einfach zu, da geht einfach nichts. Und wenn wir früher Stellen ausgeschrieben haben, waren wir immer glücklich, haben wir gehabt 15 Bewerbungen, 10, 15 Bewerbungen bei gewissen Jobs. Und wir haben jetzt eine Stelle ausgeschrieben, 220 Bewerbungen. Also wenn man das in nur ein bisschen sich vorstellen kann, was jetzt im Moment so abgeht da draußen, dann möchte ich nicht wissen, was in den nächsten Monaten passiert. Und bei aller Kurzarbeitsverlängerung, die da so kommt, bin mir nicht ganz sicher, ob das nur ein Herauszögern ist von dann Fakten und Zahlen, die auf uns zukommen. Ja, weil das wird einfach passieren. Warum? Weil wir wissen ja auch nicht, wie die Zukunft passiert. Also auch alle anderen wissen nicht. Deswegen werden jetzt alle eher Leute reduzieren oder nicht aufnehmen, statt aufzubauen und dann wieder hinzugehen und Leute vielleicht entlassen zu müssen. Und weil das ist ja auch so ein emotionaler Stress. Natürlich, wenn es allen wirtschaftlich schlecht geht, werden wir das auch spüren. Ja? Wir haben jetzt im Moment, was schon passiert ist, früher hat man wahrscheinlich immer gesagt, was es so nicht gibt, also dieses Restaurant, was jeden Tag bummvoll ist und immer Gäste hat, das gibt es nicht, dieses Lokal gibt es wirklich nicht. Und wir haben wahrscheinlich einmal den Ruf gehabt, gesagt, okay, zum Beispiel Filippo muss 3-4 Wochen vorreservieren, weil sonst kriegst du keinen Platz. Was jetzt passiert ist, oder was jetzt jeden Tag eigentlich passiert ist, wir sind ein Walk-in-Lokal geworden. Also die Leute sagen, okay, jetzt gehen wir zum Filippo Mittagessen. Oder am Abend kommen 2-3 Tische dazu. Das wäre früher unvorstellbar gewesen. Das heißt, die Leute haben, glaube ich, im Kopf, durch die Krise wird er eher ein bisschen weniger haben, deswegen kommen wir. Wir sind sehr dankbar darüber.
Geniale Gerichte zu kreieren ist das eine. Ein gehobenes Restaurant wirtschaftlich zu führen, eine Kunst, die nicht allen Starköchen immer gelingt. Was sind eigentlich die heiklen Posten im Businessplan?
Miete ist ein entscheidender Punkt, weil jetzt nehmen wir an, du hast ein Restaurant und du musst wegen irgendeinem Grund, weil weniger Leute kommen, Mitarbeiter abbauen, dann ist es immer so, dass die Miete nur immer da ist, aber der Gast nicht zufrieden ist, weil er nicht mehr eine gute Bedienung hat. Meines Erachtens ist es wichtig, dass du an sich jemand auskennt mit Wareneinsatzrechnen. Das heißt, du kannst eigentlich der beste Wirt sein und jeden voll sein, wenn du aber hinten nicht respektvoll mit Waren umgehst und sorgfältig mit Waren umgehst, dann wirst du sehr schnell sehen, dass du für nichts arbeitest. Also das ist ja auch so, weil viele Leute immer sagen, ja, besonders Menschen, die gerne am Bass stehen und so, die sagen immer, ja, mache ich doch einmal ein Wirtshaus oder ein Bar auf oder so. Leider Gottes gibt es diese Lokale nicht sehr lang meistens. Außer es ist dann ein Hobby und jeder zahlt dann jedes Monat rein und es sind 4-5 Leute, die sagen, ja, leisten uns das Spaß. Also ein Getränk oder der Wein ist ja leichter zum Kalkulieren, weil du hast ja kein produzierendes Produkt, was du selber produzierst und geht ja nicht durch 10 Hände. Ja? Aber besonders im Essensbereich ist es so, dass wenn du den Wareneinsatz im Griff hast und wirklich das Produkt vollständig verarbeitest, ist es wahrscheinlich im seltensten Fall so, dass du Gastronomie nicht gut machen kannst. Auch eine sehr gehobene Gastronomie. Ich glaube, dass manche Restaurants halt einfach glauben immer an diese guten Zeiten. Also nehmen Sie ja Prime Location und rechnen, das muss ja möglich sein, dass ich jeden Tag 300-400 Essen habe oder zwei. Das muss ja möglich sein. Und wenn es dann einmal nicht möglich ist, dann bleibt dann noch immer die Miete und dann bleibt dann immer die Kosten. Und wenn du ein riesiges Lokal hast, dann bin ich immer so ein großer Fan von klein, 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 klein. Wenn du ein riesiges Lokal hast und vor allem einen Umsatzeinbruch hast wegen irgendeiner Krise, dann, wie ich schon vorher gesagt habe, dann wirst du meistens zuerst einmal deine Mitarbeiter entlassen und dann sagt aber der Kunde, ich bin nicht gut bedient worden, weil da muss ich dreimal fragen. Im Detail ist es schwieriger, als man glaubt, weil es so individuell ist. Du kannst, kein Tag ist gleich wie der andere. Du kannst es überhaupt nicht, früher, ich kann mich erinnern, früher immer gesagt, ja, wenn jetzt irgend weniger Gäste waren, hat man immer gesagt, ja, heute ist das Wetter nicht gut oder Vollmond ist oder Champions League ist. Und im Endeffekt muss man aufhören mit diesen Dingen. Gastronomie ist einfach ein ständiger Prozess, wenn du nicht dran bleibst und wenn du nicht schnell reagierst, es ziemlich schnell die Kosten einholen und du sehr schnell verlierst. Also du bist permanent wach, dass du, egal was es ist nicht wurscht, ob es eine Pizzeria ist oder das beste Wirtshaus, du musst einfach qualitätsbewusst sein und Qualität wird sich immer durchsetzen. Am Ende des Tages warne ich vor schlechter Qualität, weil heutzutage die Menschen in Österreich und überhaupt sehr mündig sind und wissen ganz genau, was gut und was schlecht ist mittlerweile. Also die Leute lassen sich einfach nicht verarschen. Und das ist eine sehr positive Geschichte für die Zukunft, weil du ja oft verglichen wirst mit Dingen, die auch nicht super gekocht sind oder nicht richtig waren. Also meine Frau und ich sind ja Befürworter der Kennzeichnungspflicht für Convenience-Produkte. Weil da geht irgendwer irgendwo hin und sagt, ja, aber dort kostet so viel. Ja, aber das ist echt nicht gut und nicht schlecht. Und wir haben teilweise verlernt, dass wir vielleicht manche Dinge gar nicht so oft essen müssen. Man kann einmal Dinge auch vielleicht nur einmal die Woche Fleisch essen, aber dafür dann auch gutes Fleisch. Wir haben verlernt, wir glauben, alles muss immer da sein, man muss sofort kaufen und es darf ja nichts kosten. Dann brauchen wir uns aber auch nicht wundern, dass wir unseren Körper vergiften. Also wenn ich einmal gerne ein Glasl trinke und wenn ich mal gut esse, dann bitte mit dem besten Zeug. Bestes Zeug heißt nicht Hummer und Kaviar, sondern ein gutes Fleisch und ein gutes Gemüse und nicht hochgezogen und totgespritzt mit irgendwelchen Dingen.
Philippus Philosophie können Genießer diesen Herbst auch im Hangar in Salzburg kennenlernen und kosten. Er pendelt derzeit auch häufig zwischen Wien und seiner Geburtsstadt Graz, wo er eine Kantine eingerichtet hat.
Ja, Graz ist eigentlich eine Herzensangelegenheit gewesen, weil natürlich als Grazer, als Steirer, was in seiner Heimat zu machen, ist natürlich eine lässige Geschichte. Gleichzeitig war es natürlich für uns ein Riesenvertrauen, das uns gegeben worden ist, weil es natürlich eine Versicherung, die Merkur-Versicherung in dem Fall, wollte ihren Mitarbeitern, also so habe ich das Gefühl, was zurückgeben, also ihren treuen, lieben Mitarbeitern zurückgeben und hat da wirklich ein neues Headquarter hingestellt, was ich kaum wo gesehen hat und mit einer Selbstverständlichkeit unten in der Kooperation mit uns ein Restaurant entwickelt hat, was gleichzeitig natürlich die Kantine ist, aber auch, wo die Leute von außen noch reinkommen können, das so gestaltet haben, als wäre es ein Restaurant in irgendeiner super tollen Hauptstadt und du das Gefühl hast, das ist total international. Und das ist schon, muss ich schon sagen, sehr mutig, aber gleichzeitig ein tolles Geschenk zurück seinen Mitarbeitern, zu sagen, hey, danke, und wenn ihr mal nett arbeitet, geht's runter und fühlt euch einfach richtig, richtig wohl. Man kann ja sowas ja auch sehr reduziert, 0815, wie man es oft sieht, in Kantinen machen, aber das war nicht der Auftrag.
Wer sind eigentlich diese Menschen, die da gerade andächtig Fischsuppe, Ravioli oder Wachtel genießen? Im Restaurant auf der Dominikanerpastei sitzt ein bunter Haufen Genießer, freudig erwartend, was da aus der Küche kommt.
Mit beiden Konzepten haben wir sicher so ein bisschen zur Demokratisierung von luxuriösem Essen oder von Fine Dining oder von hochqualitativem Essen beigetragen. Die Zielgruppe ist recht interessant. Sie ist jetzt von jung bis alt, eigentlich könnte man sagen. Sowohl im Bistro als auch im Fine Dining Restaurant sind wir sehr happy, wenn so Pärchen Anfang, Mitte 20 zu uns kommen, die sich einmal ein schönes Mittagessen gönnen, irrsinnig viele Fragen stellen, alles ausprobieren wollen, aber auch Menschen ihre Silberhochzeit bei uns feiern, sage ich jetzt mal. Also vom Alter, von der Herkunft oder vom Bildungsgrad her gibt es eigentlich gar keine Grenzen. Es ist wirklich schön festzustellen, dass wir ein breites Publikum ansprechen. Grundvoraussetzung für den Besuch unserer Lokale ist sicher ein grundsätzliches Interesse an gutem Essen und Trinken. Und ansonsten ist alles offen. Also wirklich ist national und international ein wirklich buntes Publikum. Es ist durchaus öfters vorgekommen, dass uns der Bundespräsident außer Dienst Heinz Fischer besucht hat, aber auch Blixer Bargeld von den einstürzenden Neubauten.
Die Auster weiß vielleicht gar nicht, dass sie und der Schweinebauch ein schönes Paar abgeben, schreibt der Autor Christian Seiler über Filippo in dessen Kochbuch. Filippo weiß, dass diese verwegene Kombi funktioniert. Aber woher kommen die Inspirationen für solche Experimente? Achtung, sie kommen durchaus von ungewohnter Seite.
Also ich komme zu neuen Geschichten in Form von Gerichten, wenn ich sehr viel Ruhe habe. Es sind oft auch die Reisen, aber es ist nicht speziell irgendein Gericht bei irgendeinem Koch, was ich jetzt total super finde und das eins zu eins nachbaue. Für uns, wir arbeiten ja hart an unserer eigenen Handschrift und deswegen ist es so, dass mich einfach Menschen inspirieren, die von anderen Jobs kommen. So wie Leute, die in der Musik sind, die Architekten sind, die einen anderen Beruf haben, der auch Kunst ist. Weil du oft, wenn du mit Köchen und Gleichgesinnten zusammensitzt, in deiner Bubble redest. Es geht immer ums Gleiche. Du redest immer um den gleichen Brei und die Wahrheit, was alles. Und deswegen versuchen wir eigentlich uns immer zu inspirieren zu lassen von Menschen, die vielleicht mit dem gar nichts zu tun haben und wie sie unser Restaurant sehen. Und ich glaube, wenn du das machst, dann kommst du eigentlich viel schneller weiter, weil der nicht voreingenommen ist.
Philippou ist der Sohn eines Griechen und einer Österreicherin. Das hat die Geschmacksbildung des griechischen Steirers geprägt.
Ich habe eigentlich schon sehr genossen und bin sehr dankbar darüber, dass ich meine Küche jetzt nicht irgendwie bei irgendeinem Foodtrend jetzt irgendwie neu erfinden muss. Oder ich bin einfach ein mediterran österreichisches Kind, lebe in einer Stadt, die meine Lieblingsstadt ist, Wien, und fühle mich so frei, dadurch, wie ich aufgewachsen bin in meiner kulinarischen Welt, dass ich einfach ohne diese zwei Welten gar nicht mehr ausdrücken kann, wenn ich nicht so kochen würde. Es ist nicht das eine mehr dominant oder einmal weniger, es ist immer eine Kombination aus beiden Welten. Man kann sich das so vorstellen, als Kind links ist irgendwie Oliven und griechischer Bauernsalat und rechts hat es eine Segediner Krautfleisch gegeben. Also es war immer eine Fusion von beiden Welten und das prägt einfach mein Geschmacksbild bis heute. Und wenn ich so wie jetzt an Gerichte denke von früher oder jetzt darüber spreche, rinnt mir einfach das Wasser im Mund zusammen. Und wenn bei mir Wasser im Mund zusammenrinnt, wenn ich in diese zwei Welten denke, dann weiß ich oft, dass es das perfekteste Gericht ist, was jetzt gerade kommt.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir rinnt das Wasser im Mund zusammen. Es ist höchste Zeit, etwas zu kochen oder noch besser, essen zu gehen. Vielen Dank fürs Zuhören jedenfalls und bis zum nächsten Mal.